Ja, meine lieben Geschwister, ich freue mich sehr, dass wir heute auch viele Gäste unter uns haben. Es ist sehr passend heute. Es ist immer passend, Gäste zu haben, aber heute ist es besonders passend, weil doch einige auch unterwegs sind und heute nicht da sind. Und so werden die leeren Plätze wieder aufgefüllt. Und es ist sehr schön und sehr ermutigend, das zu überblicken. Und ich bitte den Herrn, dass er uns jetzt seinen Heiligen Geist schenkt und uns miteinander die Herzen öffnet, damit wir sein Wort verstehen und in uns aufnehmen können. Amen. Ich möchte mit euch gemeinsam einen Text lesen, zu Beginn unserer heutigen Betrachtung, aus dem Buch Jeremia, und zwar Jeremia 23, Vers 6. Jeremia 23, Vers 6. Und da lesen wir: In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird: der Herr, unsere Gerechtigkeit. Löst dieser Text was in euch aus, eine Assoziation? Verbindet ihr mit diesem Text irgendetwas? Der Herr, unsere Gerechtigkeit, Christus, unsere Gerechtigkeit, ist eine wichtige Botschaft, eine zentrale Botschaft. Und die Adventisten wissen, dass es 1888 mal eine Generalkonferenz gab in Minneapolis, als zwei lebendige, mutige junge Männer diese Botschaft brachten. Alonzo Jones und Elliot Wagoner haben diese Botschaft gebracht. Und ein paar Jahre später, 1895, hielt Jones noch einmal Predigten zu diesem Thema. Da fand eine weitere Generalkonferenz statt in Battle Creek in Michigan. Und er verband dieses Thema, Christus, unsere Gerechtigkeit, in 26 Predigten, die er während dieser Generalkonferenz hielt, führte er dieses Thema aus und verband dieses Thema mit der dreifachen Engelsbotschaft. Und das war eine ganz, ganz entscheidende Stunde für die Geschichte der Adventbotschaft, ein entscheidender Moment. Ellen White sagte schon 1888, sie habe noch nie zuvor gespürt, dass der Heilige Geist so gegenwärtig gewesen ist, als bei dieser Konferenz. Ja, Christus, unsere Gerechtigkeit. Wissen wir überhaupt, was das für eine Botschaft ist? Wissen wir, was die Brüder Wagoner und Jones der Gemeinde zu sagen hatten? Vielleicht hat der ein oder andere von euch schon eine Vorstellung davon, was das in etwa bedeutet, Christus, unsere Gerechtigkeit. Aber immerhin, es gibt Dutzende von Predigten, in denen diese Brüder das ausgeführt haben. Sie hatten sehr viel zu sagen. Und ich habe zu Hause so ein Band, da sind die drin, zumindest teilweise, auf Englisch und auch auf Deutsch. Und ich wünschte, ich könnte euch die alle vorlesen, weil sie sind so tief und so unglaublich gut. Aber ich versuche euch ein paar Gedanken heute zu bringen von dieser Botschaft, denn sie ist für uns heute schon deswegen relevant, weil wir wissen, dass sie eigentlich im Kern die dreifache Engelsbotschaft darstellt. Und wenn das so ist, dann wissen wir, dass es von allerhöchster Relevanz sein muss, denn die Drei-Engel-Botschaft aus Offenbarung 14, das ist die Botschaft, eine zentrale Botschaft für Gottes Volk und überhaupt für alle Menschen in der letzten Zeit. Ja, wenn wir über Christus, unsere Gerechtigkeit sprechen, dann sprechen wir auch über Erlösung, natürlich. Und ich möchte mir erst ein paar Gedanken mit euch machen über das Thema Erlösung. Viele sind vielleicht dazu geneigt, wenn sie an Erlösung denken, diesen Vorgang so als einen rechtlichen oder gesetzlichen Vorgang zu begreifen. In dem Sinne da, dass irgendwie, wenn man was Schlechtes gemacht hat, dann kommt so eine Bestrafung und dann kommt eine Wiedergutmachung und dann ist es wieder in Ordnung. Und dann mache ich vielleicht wieder was Schlechtes und dann muss ich vielleicht wieder mit einer Strafe rechnen und irgendwie kann ich das wieder gut machen oder irgendwas passiert und es wird wieder gut gemacht und dann ist es wieder in Ordnung. Vielleicht haben wir schon mal so ein Verständnis von Erlösung gehabt oder vielleicht haben wir es immer noch. Ich möchte es euch heute zeigen, warum dies ein unvollkommenes Verständnis oder auch ein unvollständiges Verständnis von Erlösung ist. Ich möchte noch eine weitere Frage stellen. Warum starb Christus für uns? Aus welchem Grund ist er gestorben? Musste das wirklich sein? Nun werden wir sagen, er starb, um einen Preis zu bezahlen. Er starb, um unsere Schuld zu tragen, diesen Preis zu bezahlen. Das ist richtig. Aber es gibt noch etwas Tieferes, etwas Größeres oder etwas Wichtiges, was auch dahinter steckt, was auch damit zusammenhängt, worüber ich heute mit euch sprechen möchte. Denn wenn wir sagen, Christus hat einen Preis bezahlt, dann müssen wir auch überlegen, welchen Preis überhaupt? Wer hat diesen Preis verlangt? War es Gott, der Vater? War es der Satan? Welchen Preis hat er eigentlich bezahlt? Musste der Sohn Gottes leiden und sterben? Was ja ein ungeheuerlicher, unglaublicher Vorgang ist, nur deswegen, weil ein oder zwei Personen zu einem bestimmten Zeitpunkt von einer Frucht gegessen haben, von der sie nicht essen sollten? Wir werden der Sache mal auf die Spur zu kommen. Es geht auch um die Frage, wie vergibt Gott Sünden? Denn rechtlich gesehen, und wir haben ja gesagt, wir denken jetzt mal so ein bisschen rechtlich, gesetzlich, ist es so, ich sündige und deswegen muss ich sterben. Das ist das Prinzip des Gesetzes. Der Sünde sollte es der Tod. Aber dennoch haben wir die Zusage, ich bleibe im Buch des Lebens verzeichnet. Ja? Und in den anderen Büchern, wo die Sünden aufgeschrieben werden, da werden meine Sünden rausgestrichen, die stehen da nicht mehr drin. Wie geschieht es? Wie geht es vor sich? Ich denke, ich brauche jetzt den Text nicht zu lesen, in dem in der Bibel steht, dass es diese Bücher gibt, in denen alles aufgeschrieben ist. Ihr habt davon schon gehört und habt es auch gelesen. Na, vielleicht lese ich ihn doch mal kurz. Offenbarung 20, Vers 12. Offenbarung 20, Vers 12. Wir wissen ja, dass es ein Buch des Lebens gibt. Das hat, glaube ich, jeder so im Hinterkopf. Aber es gibt auch noch andere Bücher. Offenbarung 20, Vers 12. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Also da gibt es so Bücher. Ein Buch des Lebens und auch noch andere Bücher. Ich möchte jetzt über das Thema Schuld und Vergebung sprechen, was ja mit Erlösung zusammenhängt. Ich möchte es einmal aus biblischer Perspektive betrachten. In Epheser 4, Vers 32 lesen wir, sagt der Apostel Paulus, Epheser 4, Vers 32, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wunderbarer Text, Gott vergibt uns in Christus, wunderbar. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Darum geht es heute. Und darum geht es natürlich auch beim Thema Christus, unsere Gerechtigkeit. Mancher denkt aber vielleicht oder hat das Gefühl so im Alltag, wenn ich sündige, wenn ich etwas Schlechtes mache, dann ist Gott nicht gut auf mich zu sprechen. Geht es euch so, dass wenn ihr was irgendwie in einer Richtung fallt und etwas tut, von dem ihr sofort wisst, das hätte ich eigentlich nicht tun sollen, ich hätte es eigentlich auch wissen müssen, spürt ihr dann sofort das Bedürfnis, das zu eurem Erlöser zu kommen, fühlt ihr ihn euch dann ganz nah oder habt ihr das Gefühl, jetzt bin ich ganz weit weg von Gott, jetzt ist Gott weit weg von mir? Ich weiß nicht, welche Gefühle ihr in so einem Moment habt. Und vielleicht denken wir, naja, aber nach einer Zeit, dann fasse ich wieder Mut, ich bete zu Gott, bitte ihn um Vergebung. Und Jesus sagt dann, Vater, mein Blut. Und Gott sagt, also gut, ich war jetzt ein bisschen ärgerlich, aber wir haben ja den Erlösungsplan, jetzt bin ich wieder gut mit dir. Vielleicht denken wir, dass Gott so handelt oder so ist, aber ich glaube das nicht. Die Bibel sagt, dass Gott die Liebe ist. Und sie sagt auch, also 1. Johannes 4, Vers 8 können wir das lesen direkt, ja? Gott ist Liebe. Und er sagt zum Beispiel in Malachi 3, Vers 6, er ändert sich nicht, er ist immer der Gleiche. Also wenn Gott immer der Gleiche ist und immer die Liebe ist, dann kann das irgendwie nicht sein. Ja? Ich frage euch, glaubt ihr, dass es jemals einen Moment gab in eurem Leben, in meinem Leben, im Leben von irgendwelchen Menschen, in denen Gott auch nur einen schlechten Gedanken gehegt hat über einen Menschen? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Gott immerzu gut von uns denkt. Immerzu. Er denkt von jedem Menschen gut. Deswegen sollten wir auch gut voneinander denken. Gott denkt immer gut von uns, in jedem Fall. Aber vielleicht denken wir manchmal, dass es nicht der Fall ist und dass Gott auch böse ist und dass Gott auch bestraft. Was sagt er durch den Propheten Jeremia? Jeremia 31, Vers 3. Jeremia 31, Vers 3, den zweiten Teil. Da sagt er: Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir meine Güte bewahrt. Ein wunderbarer Zuspruch. Er sagt, ich habe dich immer geliebt. Ja? Und auch wenn Dinge passieren, die überhaupt nicht schön sind, ich habe dich trotzdem geliebt. Ich habe dich immer geliebt. Zu allen Zeiten und in jedem Moment hat Gott seine Hände zu uns ausgestreckt, zu allen Menschen. Beim Thema Sünde geht es nicht so sehr um einzelne Handlungen. Wenn wir das Alte Testament lesen, dann sehen wir, dass da so ein System gab. Die Menschen haben gesündigt und wenn sie wussten, ich habe gesündigt, dann musste ich so ein Opfer bringen für meine Sünde und habe den Zuspruch bekommen, jetzt ist mir die Sünde vergeben. Aber ich weiß nicht, welche Diskussionen und Gespräche ihr heute Morgen hattet in der Lektion. In unserer Runde ist der Gedanke schon aufgekommen, dass dieses System nur ein Notbehelf war. Der Apostel Paulus sagt später, Gott musste das einführen. Wir brauchten einen Pädagogen, einen Zuchtmeister, wie Luther übersetzt hat. Einen, der euch wohin bringt, wo ich euch eigentlich hinhaben will. Und deswegen musste das so kommen. Vielleicht hatte Gott, als das Volk Israel sich aufmachte, um ins gelobte Land zu gehen, noch andere Optionen für das Volk offen. Vielleicht war es noch gar nicht besiegelt, dass dieses System kommen musste. Vielleicht war es ja so, dass erst als das Volk das goldene Kalb angebetet hat und diese Sachen passiert sind, Gott dann gemerkt hat, ich muss jetzt Plan B oder Plan C in Kraft treten lassen. Ja? Könnte sein, sollten wir mal studieren. Aber im neuen Bund, seit Jesus Christus, seit Gott sich in Christus offenbart hat uns, geht es nicht mehr darum. Da sind wir nicht mehr die Heranwachsenden, die unter diesem Zuchtmeister stehen, sondern wir sind jetzt, oder Gottes Volk ist dazu berufen, erwachsen zu sein im Glauben. Und es geht nicht um die einzelnen Sünden, sondern es geht um mehr. Es geht eigentlich um die Ursache dafür, dass wir sündigen. Es geht um unseren Zustand. Es geht um unsere Natur. Im positiven Sinn kann man das auch sagen. In der Erlösung ist es ja auch so. Wir wissen, dass nicht unsere einzelnen Handlungen, dass nicht unsere Werke in ihrer Gesamtheit, in ihrer Summe, die man zusammenzählen kann, uns erlösen, dass man sagt, jetzt reicht's, jetzt hat er seinen Soll erfüllt. Sondern wir wissen, dass wir aufgrund unserer Natur erlöst werden, nämlich wenn wir eine geistliche Natur annehmen. Das ist das Entscheidende. Und wie bekommen wir diese geistliche Natur? Natürlich nur durch Christus, und zwar in unserer engen Beziehung mit ihm. Gott ist ein Gott der Beziehung. Das ist sein wahres Wesen. Ich möchte noch einen anderen Aspekt der Vergebung hier bringen. Eine verbreitete Ansicht von Vergebung ist, ich soll jemandem etwas nicht anrechnen, wenn er mir etwas Schlechtes getan hat. Das ist schon richtig, aber es ist nicht die ganze Vergebung oder die ganze Lehre der Vergebung. Was lernen wir in der Bibel? Wir lesen mal Lukas 17, Vers 3. Lukas 17, Vers 3. Da heißt es, sagt Jesus, habt Acht auf euch selbst. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Das ist ein sehr tiefer Text. Man könnte allein über diesen Text jetzt eine Stunde lang predigen, denn es bezieht sich auch auf Dinge, die im Alten Testament passiert sind. Wir denken an Lamech und Kain und so weiter. Aber ich möchte auf einen anderen Aspekt hier raus, auf den Aspekt der Vergebung. Ist euch was aufgefallen? Steht da drin, vergebt in jedem Fall jedem alles, was er oder sie tut? Da ist noch eine kleine Einschränkung drin, habt ihr es gemerkt? Wenn er bereut, dann vergib ihm. Jesus sagt am Kreuz, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja? Das ist wichtig, dass sie nicht wussten, was sie taten. Denn hätten sie gewusst, was sie taten, hätte Jesus, glaube ich, nicht um die Vergebung gebeten. Aber weil sie nicht wussten, was sie taten, hat er gesagt, Vater, vergib ihnen, weil sie wissen es ja nicht. Ja? Also ohne Reue, und ich rede jetzt von bewussten, die Reue, die man für bewusste Sünden hat, gibt es ja keine Vergebung bei Gott. Da sind wir uns doch einig. Wenn wir wissen, dass wir falsch liegen und wir bereuen das nicht, wir leben einfach so weiter, dann kann Gott uns nicht vergeben. Er liebt uns immer noch, er streckt immer noch seine Hände zu uns aus, aber wir greifen seine Hand nicht, weil wir nicht bereuen. Wenn wir beten nach dem Muster von dem Gebet, das Jesus gebetet hat, vergib uns unsere Schuld, dann heißt es nicht, ich habe gesündigt, jetzt muss ich wieder um Vergebung bitten, damit es wieder ausradiert werden kann. Das heißt viel mehr, wenn Jesus sagt, betet, bittet den Vater um die Vergebung eurer Schuld, dann gehört dazu gleichzeitig die Zusage oder die Bereitschaft, dass ich Gott sage, ich bereue aufrichtig und ich habe den festen Wunsch, mit deiner Hilfe frei zu werden von der Sünde. So funktioniert Vergebung und dann bekommen wir auch Vergebung. Wenn wir einfach nur ein Vater unser runterleiern, dann bekommen wir keine Vergebung. Das reicht nicht. Vergebung ist nicht die Wiedergutmachung einzelner Übertretungen. Denn wir müssen uns eins klar machen, die Übertretungen, die Schuld, das Problem ist erledigt. Und zwar für die ganze Welt, für alle Menschen, die je gelebt haben. Es hat Jesus mit seinem Tod am Kreuz die Schuld bezahlt. Das ist gar nicht das Thema. Darum kann es gar nicht gehen. Das ist schon passé. Aber es gibt Menschen, es gibt Christen, die sagen, ja, und deswegen werden alle Menschen erlöst, weil Jesus die Schuld von allen Menschen getragen hat. Aber das ist nicht das, was uns die Bibel sagt. Leider, natürlich, ich wünschte mir, es werden alle gerettet. Gott wünscht das auch. Wir hatten es heute Morgen im Bibelgespräch. Es läuft alles immer noch darauf hinaus, dass alle Menschen gerettet werden. Ja? Das möchte Gott bis zum letzten Augenblick, keine Frage. Vergebung ist die Wiederherstellung unserer Beziehung zu Gott. Das ist Vergebung, weil Gott ein Gott der Beziehung ist. Und wenn wir eine Beziehung zu unserem Gott haben, wenn wir eine Beziehung zu Jesus Christus haben, dann sind wir erlöst, oder? Da spricht mir jemand. Aber der Vorgang der Vergebung an sich ist erst vollständig, wenn die Versöhnung erreicht ist. Das heißt, wenn die Beziehung wieder da ist. Das heißt, der Mensch sagt, bitte verzeih mir und ich sage, ich verzeih dir und dann haben wir wieder eine Beziehung. Wenn ich dem vergebe, aber der will die Vergebung gar nicht, dann ist die Vergebung, die läuft ins Leere, die ist nicht vollständig, die ist nicht komplett.
Aber die ja? Vergebung wäre auch ich heil.
Ja, das ist richtig, das ist schon richtig, die prinzipielle Bereitschaft zu vergeben oder dem anderen nicht böse zu sein oder nicht nachtragend zu sein oder ihn nicht deswegen zu hassen, diesen Teil der Vergebung, den müssen wir immer aufrechterhalten in uns. Ich stimme dir vollkommen zu. Ja, wir dürfen nicht hartherzig sein und sagen, okay, erst will ich was hören und sonst vergebe ich nicht. Das ist natürlich klar. Die Liebe muss immer da sein. Ja, richtig. Gut vielleicht, dass wir das geklärt haben. Nun kommen wir aufs Gesetz zu sprechen, denn das Gesetz spielt ja auch eine wichtige Rolle, wie wir alle wissen. Lesen wir mal Römer 8, die Verse 3 und 4. Römer 8, 3 und 4. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Also hier lernen wir auch noch einen weiteren Grund, warum Jesus starb. Nicht nur, damit er die Sünde der Welt trägt, was für sich gesehen schon eine unglaubliche und unfassbare Tatsache ist, sondern weil er uns durch sein gerechtes, vollkommenes Leben, ja, dieses Leben geben kann. Er hat jetzt etwas, was er uns geben kann. Und es war ganz wichtig, dass er im sündigen Fleisch, wie wir, mit den gleichen Voraussetzungen gelebt hat und in diesem Zustand sozusagen die Sünde überwunden hat. Und jetzt hat er etwas, was er an uns geben kann, was er uns verleihen kann, was er uns schenken kann. Das ist die Gabe Gottes an uns Menschen. Wäre die Erlösung in unserer eigenen Hand, wären wir dafür verantwortlich, das irgendwie hinzukriegen, es würde niemals funktionieren. Wenn ich an mein Leben denke, an all das, was ich bin, was ich gemacht habe, was meine Ziele waren und so weiter, niemals, auch nur im Entferntesten, wäre ich selber dazu in der Lage, das hinzubekommen. Es ist ein Wunder. Und es ist nicht ein Wunder, von dem man nichts sieht oder nichts spürt. Es ist ein konkretes Wunder. Es ist ein echtes Wunder, dass Gott an uns wirkt und dass er an uns wirken möchte. Es ist das, was er Nikodemus gegenüber beschrieben hat, die Geburt aus dem Geist, die Wiedergeburt. Und liebe Geschwister, wenn wir an dieses Wunder nicht glauben, wenn wir erst sagen, ach, das geht nicht, ich kann mich nicht verändern, ich bleibe immer der alte Adam oder die alte Eva von mir aus, ja, dann müssen wir uns fragen, was ist unsere Religion dann wert? Wenn wir nicht glauben, dass Gott dieses Wunder an uns vollziehen möchte, dass er es an uns tun möchte. Welche Rolle spielt nun das Gesetz? Das Gesetz sagt, du sollst. Und ich sage, ich will. Aber dann, nach kurzer Zeit, sage ich und stelle fest, ich kann nicht. Ja. Und was macht das Gesetz? Es treibt uns zu Christus. Es führt uns vor Augen, ich kriege das nicht hin. Diese Erfahrung, durch die muss, glaube ich, jeder durch. Jeder, egal ob zu früheren Zeiten oder heute. Und dann merken wir, wir müssen zu Christus, damit wir im Glauben an ihn die Gerechtigkeit erlangen können. Christus, unsere Gerechtigkeit. Im Alten Bund erfolgten in der Tat Strafen im Falle der Übertretung des Gesetzes. Ja, da war es ja so, es gab ein Gesetz und wenn ich das übertreten habe, dann gab es eine konkrete Strafe. Das war unter den damaligen Umständen einfach das geringste Übel, sagen wir mal, oder die beste Lösung unter diesen Umständen. Aber es ist nicht das, was Gott eigentlich darstellt und wer Gott eigentlich ist. Kennt ihr das, wenn ihr früher so Lehrer hattet in der Schule und die waren so streng und ihr habt sie so als unglaublich streng und unangenehm in Erinnerung, aber dann seid ihr irgendwann in die höhere Klassen gekommen und irgendwann wart ihr dann schon vielleicht 17, 18 und dann habt ihr plötzlich gemerkt, ja, der hat einfach nur seinen Job gut gemacht. Ja? Und in Wirklichkeit ist es ein unglaublich liebevoller Mann oder eine liebevolle Frau, aber der wusste nur, was er tun muss, damit die 13-, 14-Jährigen überhaupt irgendwie halbwegs zurechtkommen da in dem Unterricht. Ja, und diese Erkenntnis, die wollte Jesus auch den Menschen über Gott vermitteln. So ungefähr. Im Neuen Bund geht Christus mit den Menschen auf einer anderen Ebene um, auf der Ebene des Erwachsenen. Im Neuen Bund geht es nicht mehr um Strafen, sondern es geht um das Wesentliche, um unsere Handlung und die natürlichen Konsequenzen. Das heißt, Gott straft eigentlich nicht. Ja? Gott straft nicht. Es sind eigentlich im Wesentlichen nur die Konsequenzen dessen, was wir tun. Und wir interpretieren das dann vielleicht manchmal als Strafe. Die Sünde trennt uns von Gott, das steht fest, während wir leben und schließlich und endgültig im Tod. Denn das ist ja der Endpunkt der Sünde. Und darin werden wir eigentlich von Gott getrennt. Aber das ist nicht die Strafe Gottes, wie gesagt, sondern das ist ein natürlicher Sachverhalt im Lichte des Evangeliums. Deswegen haben wir uns doch alle dafür entschieden und deswegen sind wir hier, dass wir viel lieber in Verbindung mit Gott bleiben wollen, dass wir diese Beziehung haben wollen, dass wir sie aufrechterhalten wollen, damit wir da nicht hineinfallen in dieses Problem. Und jetzt komme ich zur dreifachen Engelsbotschaft. Was hat das alles mit der dreifachen Engelsbotschaft zu tun? In dem Buch Christus kommt bald, das ist auch ein Zeugnis, das in dem Buch für die Gemeinde geschrieben, Band 1 mit aufgenommen ist, da lesen wir: Einige haben mir geschrieben und gefragt, ob die Lehre von der Gerechtigkeit durch den Glauben die dreifache Engelsbotschaft sei. Ich habe ihnen geantwortet, es ist in Wahrheit die dreifache Engelsbotschaft. Das ist eine Aussage, die schon häufig zitiert wurde, glaube ich, und auf deren Grundlage ich jetzt diese beiden Dinge auch miteinander verbinden möchte. Und wenn wir uns diese Botschaft anschauen, dann können wir uns jetzt fragen, ja, was steckt denn da drin in dieser Warnungsbotschaft, von dem man sagen kann, das ist eigentlich die dreifache Engelsbotschaft. Lesen wir es halt nochmal in Offenbarung 14, es sind 6-7 Verse, Offenbarung 14, Vers 6 bis 12. Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkünden, die auf der Erde ansässig sind und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk. Und er sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebet ihm Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der den Himmel und die Erde und Meer und Wasserquellen gemacht hat. Und ein anderer Engel folgte nach und sprach: Gefallen, gefallen ist das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen getränkt hat. Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen nach und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbietet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten. Und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt, hier ist das Hausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. So, das war nochmal diese Botschaft, diese drei Engel mit ihren drei Botschaften. Und ich fasse zusammen und stelle erstmal fest, es ist eine Botschaft, eine besondere Botschaft für die letzte Zeit, ja, für die Zeit des Gerichts. Die Stunde seines Gerichts ist gekommen, heißt es hier. Das ist erstmal schon mal bezeichnend. Dann stellen wir fest, es geht in dieser Botschaft um die wahre Anbetung. Es geht um die Frage, wie wird angebetet, was wird angebetet. Das ist ganz zentral hier. Ich möchte nochmal auf meine Ausführungen zurückkommen. Wenn ich sage, es geht um die Beziehung zu Gott, dann würde ich sagen, das hat was mit der Anbetung zu tun. Ja? Wie ist meine Beziehung zu Gott? Wenn ich eine korrekte Beziehung zu Gott habe, dann ist es mit Sicherheit eine Beziehung auch der Anbetung. Dann ist es eine Haltung der Anbetung gegenüber demjenigen, der uns gemacht hat, der Himmel und Erde gemacht hat und die Wasserquellen. Es geht auch um das Bewahren der Gebote. Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes halten. Ja? An einer anderen Stelle heißt es dann später, die Gebote Gottes haben und das Zeugnis Jesu. Welches ist der Geist der Weissagung? Das gehört auch dazu. Und es geht um den Glauben Jesu. Ja, das könnte sein, dass man sagt, den Glauben an Jesus. Es könnte aber auch so verstanden werden, dass es der Glaube ist, den Jesus selbst hatte. Den haben diese auch. Also das sind ja die Dinge, die die dreifache Engelsbotschaft ausmachen. Die Beziehung zu Gott, die richtige Anbetung. Leben im Geist, das bedeutet die Gebote halten und der Glaube. Nun gibt es ja noch andere Texte in der Bibel, in der über das Gericht die Rede ist und über Menschen, wie sie sich verhalten im Gericht, wie sie reagieren, was sie da sagen. Matthäus 25, ab Vers 34. Matthäus 25, ab Vers 34. Das ist ein ganz interessanter Text. Da heißt es dann, sagt Jesus selbst, dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen, mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf, nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Warum sagen die das? Das sind die Gerechten. Haben die nicht die Bibel gekannt? Sie kennen doch das Evangelium. Warum wundern die sich? Also, meine Antwort auf die Frage wäre, je näher sie zu Christus gekommen sind, desto mehr waren sie sich ihrer eigenen Schuldhaftigkeit bewusst und desto demütiger und desto bescheidener wurden sie. Und die haben das gar nicht gemerkt, was Gott mit ihnen gemacht hat. Gott hat sie gerecht gemacht, sie haben all das gemacht, sie haben seine Gebote erfüllt, wie der Samariter. Aber sie haben es gar nicht richtig gemerkt. Sie wären gar nicht auf die Idee gekommen, darüber irgendwie sich auf die Schulter zu klopfen und sagen, jetzt habe ich es erreicht. Deswegen hat auch der Apostel Paulus gesagt, ich glaube noch nicht, dass ich es erlangt habe, obwohl er einer der eifrigsten und selbstverleugnendsten Nachfolger Christi war, der zu seiner Zeit gelebt hat. Die anderen, wir lesen hier in Matthäus 7, Vers 21 bis 23, was die anderen sagen. Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Da sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, und das ist jetzt diese zweite Gruppe, von der auch in Matthäus 25 die Rede ist, das kann man, glaube ich, hier zusammen sehen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Das ist hart. Also Jesus charakterisiert zwei Grundhaltungen hier. Die eine Grundhaltung ist, ich achte mich gering, ja, aber bin trotzdem offensichtlich, oder diejenigen sind mit der Gerechtigkeit Christi begleitet, und die anderen, die sind sehr von sich überzeugt. Die wissen, was sie geschafft haben. Die haben ein klares Bewusstsein davon, wer sie sind und was sie geleistet haben. Aber diese Überzeugung, diese Selbstgerechtigkeit, sie hilft nichts. Christus sagt, ich kenne euch nicht. Ich glaube, dass diese beiden Gruppen genau repräsentiert werden in dieser Geschichte von dem Zöllner und dem Pharisäer im Tempel. Ich möchte es nicht mit euch jetzt lesen, auch der Zeit halber, aber denn wir kennen die Geschichte gut. Der Zöllner schlägt sich an die Brust und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und ich habe mich immer gefragt, na, wie ist denn das, wenn ich dann vollkommen bin irgendwann, dann brauche ich das ja nicht mehr sagen, wenn ich das Ziel erreicht habe. Aber es wird immer so sein, liebe Geschwister, wir werden diesen Satz immer sagen bis zum jüngsten Tag. Es wird nie aufhören. Wir werden immer in dieser Haltung bleiben. Selbst wenn uns Gott die Gnade erwiesen hat und durch uns sein Bild schon sehr, sehr deutlich widerspiegeln sollte, werden wir umso mehr uns an die Brust schlagen und uns dessen bewusst sein, wie sündig wir eigentlich sind, wir selbst. Ja? Und der andere, der Pharisäer, naja, er schaute selbst gerecht auf das, was er glaubte erreicht zu haben, und er war auch schon ganz zufrieden mit sich selbst. Ne? Er hat gesagt, ja, ich bin okay, das ist schon ganz okay. Liebe Geschwister, ich möchte euch zwei Absätze aus einem Artikel von Ellen White aus The Review and Herald vorlesen, den sie 1892 geschrieben hat. Das war also 4 Jahre nach der Verkündigung der Botschaft Christus, unsere Gerechtigkeit. Und es ist auch in dem Buch für die Gemeinde geschrieben unter der Rubrik Christus, unsere Gerechtigkeit. aufgenommen. Und in diesem Artikel sind ein paar Gedanken drin, die ich sehr, sehr wichtig finde. Und deswegen möchte ich euch diese beiden Absätze vorlesen. Da heißt es: So unerlässlich es ist, an Jesus zu glauben und daran, dass man durch ihn gerettet ist, so gefahrvoll ist es andererseits, sich, wie viele es tun, auf den Standpunkt zu stellen, ich bin gerettet. Merkt ihr das? Wir sollen einerseits daran glauben, dass wir gerettet sind, aber andererseits sollen wir nicht sagen, ich bin gerettet. Ja? Denk mal drüber nach. Die ganze Bibel ist voll von solchen Antinomien, von solchen sowohl als auch Situationen. Und dies ist auch so eine. Oft wird gefordert, du musst gute Werke tun, dann wirst du leben. Aber ohne Christus kann niemand gute Werke vollbringen. Viele behaupten heutzutage, du musst glauben, nur glauben, dann wirst du leben. Glaube und gute Werke, das heißt Glauben und Tun, gehören zusammen. Der Herr erwartet von uns heute nicht weniger als von Adam, bevor er im Paradies sündigte. Vollendeten Gehorsam und makellose Gerechtigkeit. Gottes Anforderungen unter dem Gnadenbund sind genauso umfassend wie damals die Forderungen, wie damals im Paradies. Übereinstimmung mit seinem Gesetz, das heilig, recht und gut ist. Das Evangelium schwächt die Forderungen des Gesetzes nicht ab, sondern erhöht das Gesetz und ehrt es. Im neuen Bund wird nicht weniger erwartet als im alten. Niemand gebe sich der Täuschung hin, die dem unbekehrten Herzen so angenehm ist. Gott käme es nur auf die Aufrichtigkeit an. Gleich wie es um den Glauben bestellt und wie unvollkommen die Lebensführung auch immer sein mag. Nein, Gott erwartet von seinen Kindern vollständigen Gehorsam. Unser Glaube muss seinen Halt in der Gerechtigkeit Christi finden und sie als die eigene annehmen, wenn wir die Forderung des Gesetzes, den Forderungen nachkommen wollen. Erst durch die Gemeinschaft mit Christus und die Annahme seiner Gerechtigkeit durch den Glauben, das ist unser Thema heute, werden wir ertüchtigt, Gottes Werke zu tun und Mitarbeiter Christi zu sein. Lässt du dich aber vom Bösen treiben und vereinst du dich nicht mit den himmlischen Mächten, um in deiner Familie und in der Gemeinde der Übertretung Einhalt zu gebieten und der Gerechtigkeit Raum zu schaffen, so besitzt du keinen Glauben. Die Werke des Glaubens geschehen in der Liebe, sie reinigen das Gemüt. Durch den Glauben beeinflusst der Heilige Geist das Herz und macht es heilig. Dies wiederum kann nur geschehen, wenn das menschliche Werkzeug mit Christus zusammenarbeitet. Indem der Heilige Geist auf das Herz einwirkt, werden wir für den Himmel zugerüstet. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Denn wir müssen Christi Gerechtigkeit als unsere Bürgschaft empfangen, um Zugang zum Vater zu finden. Der Erhalt der Gerechtigkeit Christi wiederum ist davon abhängig, dass wir durch den Einfluss des Geistes täglich umgewandelt werden. Und das ist der Schlüssel, liebe Geschwister. Es geht jeden Morgen wieder von Neuem los. Jeden Tag. Das ist der Schlüssel. Ich habe es nicht einmal erreicht und dann habe ich das Level und dann kann ich wieder Pharisäer hingehen und sagen, jetzt brauche ich mich nicht mehr auf die Brust. Nein, es geht jeden Morgen wieder von vorne los. Ja? Täglich. Auf diese Weise werden wir zu Teilhabern an der göttlichen Natur. Der Heilige Geist veredelt unsere Neigungen und heiligt das Herz, sodass schließlich der ganze Mensch veredelt wird. Also, ich fasse zusammen. Die Erlösten sind eine Gruppe, die stets nach Vollkommenheit gestrebt haben. Sie halten die Gebote und haben den Geist der Weissagung. Sie sind Überwinder. Sie sehen dennoch ihre eigene Sündhaftigkeit im Lichte der Gerechtigkeit Jesu. Sie wissen, dass alles, was an ihnen gerecht sein sollte, nicht von ihnen kommt, sondern durch Christus gewirkt wird. Die Gerechtigkeit Christi wird offenbart durch ihre Werke, durch das, was sie tun. Jesus hat ihnen seine Gerechtigkeit verliehen. Es ist ein Wunder, das sie selbst nicht erklären können. Was heißt es für uns? Am, wie vielten haben wir heute? 15. April in Bamberg und für alle, die heute hier sind. Jesaja schreibt im Auftrag von Gott, oder Gott spricht durch Jesaja und sagt, Eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört, sagt Jesaja. Oder ja, Johannes sagt im 1. Johannesbrief 5, Vers 14, er hört auf uns, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Johannes 15, Vers 7, Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Was ist unsere sehnlichste Bitte im Moment? Wir wollen Einheit haben. Wir wollen gemeinsam an einem Strang ziehen. Das ist im Moment meine sehnlichste Bitte. Aber es klappt wahrscheinlich nicht, weil ich nicht dafür bereit dafür bin. Ich muss mal überlegen, was in meinem Leben ein Hinderungsgrund ist dafür, dass es nicht klappt. Und ich bitte euch, jeder von euch, überlegt es auch. Was anderes gibt es nicht, eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Wenn wir bekennen und bereuen, aufrichtig bereuen, dann müssen wir auch ein bisschen suchen, dann müssen wir auch ein bisschen überlegen und uns prüfen. Dann wird Gott auch auf uns hören, unsere Bitten hören, dann wird er uns Wege aufzeigen. Jetzt komme ich nochmal zum Thema der Vergebung zurück. Du hast recht, wir sollen immer vergeben. Aber wenn wir in der Gemeinde immer nur bereit sind, dem anderen zu vergeben, aber die andere Seite nicht können, wenn wir nicht empfangen können, wenn wir Vergebung nicht annehmen können und auch Reue dem anderen gegenüber zeigen können, dann hilft es uns in dem Moment auch nicht weiter. Ja? Das heißt, dafür, dass Vergebung heil machen kann, müssen beide Seiten erfüllt sein. Sowohl derjenige, der bereit ist zu vergeben, als auch der andere, der sagt, ich nehme die Vergebung an. Ich bereue. Ja. Ich stimme dir zu. Ich stimme dir zu. So, und jetzt zum Schluss möchte ich euch doch noch einen Ausschnitt. Ich weiß, ich habe schon ein bisschen viel gelesen heute, aber die Zeit ist noch nicht so weit fortgeschritten. Ich möchte euch noch einen Absatz vorlesen aus einer Predigt zum Abschluss von A.T. Jones, die er 1895 gehalten hat zur dreifachen Engelsbotschaft und der Botschaft Christus, unsere Gerechtigkeit. Und da sagt er, zur Konferenz. Seht ihr denn nicht, dass Gottes Absicht mit dem Menschen erst erfüllt ist, wenn der Mensch verherrlicht ist? Deshalb kam Jesus in die Welt wie wir. Er nahm unsere menschliche Natur an, wie wir sie annehmen, durch die Geburt. Er ging in menschlicher Natur durch diese Welt. Gott handelte durch die menschliche Natur. Er ging ans Kreuz und starb. Gott handelte durch die menschliche Natur am Kreuz und im Grab. Gott erweckte ihn und setzte ihn verherrlicht zu seiner Rechten. Das ist seine ewige Absicht. Das ist Gottes ewige Vorherbestimmung. Das ist der Plan, der für dich entworfen und festgestellt wurde. Willst du ihm gestatten, diesen Plan auszuführen? Wir können ihn nicht ausführen. Er muss es tun. Er hat gezeigt, dass er ihn auszuführen vermag. Er hat es bewiesen und niemand kann es abstreiten. Er hat bewiesen, dass er uns nehmen und seinen Ratschluss mit der menschlichen Natur, mit dem sündigen Fleisch, wie es in dieser Welt ist, zu erfüllen vermag. Also, was er hier sagt, ist, Christus war sündlos, das heißt, Gott geht ins Fleisch und kann das Fleisch befreien von der Sünde. Jesus ist der Beweis und er kann es mit jedem von uns auch machen. Das ist die Aussage hier. Es geht darum, sich derart vom Ich zu entäußern, dass Gott allein in seiner Gerechtigkeit und seinem Wesen, worin seine Herrlichkeit besteht, offenbart werden soll. Ich stellte am Anfang die Frage, warum musste Christus als Mensch in die Welt kommen und für uns sterben? Die erste Antwort war, er trug die Schuld der ganzen Welt. Und mich schaudert es, diesen Satz einfach so zu sagen, weil eigentlich müssten wir jetzt innehalten und uns noch lange darüber Gedanken machen, was es bedeutet. Aber es kommt noch etwas Entscheidendes hinzu. Er lebte ein gerechtes Leben im sündigen Fleisch, um genau dieses Leben jedem anzubieten, der sich ihm öffnet, wenn er an die Türe des Herzens klopft. Möge es unser allerdringlichster Wunsch sein, dieses Leben anzunehmen und damit ihn vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu verherrlichen. Amen.